ARD.
1983 in Los Angeles. An diesem Tag soll Musikgeschichte geschrieben werden. Es passiert bei einer Live-Show. Michael Jackson kommt auf die Bühne, als ein heute legendärer Beat ertönt. Erst Anfang des Jahres hat MJ den Song Billie Jean rausgebracht, den wir hier im Hintergrund hören. Sofort geht er auf die 1 der US- und UK-Charts. Er soll zu einem der einflussreichsten Songs der Musikgeschichte werden. Und mit Grund dafür ist das, was in LA passiert. MJ performt den Song live. Schon damals ist er bekannt für seinen sehr besonderen Tanzstil. Doch den Move, der ihn für immer unsterblich machen wird, hebt er sich für diesen Moment auf. Als Michael den Refrain ein allerletztes Mal singt, passiert es. Er dreht sich um und macht ihn. Das erste Mal in seinem Leben. Den Moonwalk. Es sieht so aus, als würde er schweben. Seine Arme und Beine bewegen sich so, als würde er ganz normal nach vorne laufen. Doch sein Körper schiebt sich rückwärts. Das Publikum rastet völlig aus. Standing Ovations. Es ist die Geburt des King of Pop. Freunde des Wissens, meine Güte, hatten wir ihn jetzt oft in der Abstimmung. Bisher hat es immer ganz knapp nicht gereicht. Und jetzt war es auch wieder sowas von eng. Auf Instagram lag er auf Platz 3, auf Spotify aber mit so großem Abstand auf Platz 1, dass er es in diese Folge geschafft hat, Michael Jackson. Und damit ist er so ein bisschen wie das BSW bei der Bundestagswahl. Nur mit dem Unterschied, dass MJ es halt knapp reingeschafft hat. Zum Ausgang der Wahl gibt es übrigens am Ende der Folge nochmal ein kleines Update, das habt ihr euch häufiger gewünscht. Jetzt geht's aber erstmal um den King of Pop. Wir sprechen über MJs Kindheit, seinen kometenhaften Aufstieg, seinen Rekordauftritt vor 150.000 Menschen, seine Krankheiten und sein tragisches Ende. Du hörst Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Der kleine Michael. Michael Joseph Jackson wird 1958 im US-Bundesstaat Indiana geboren. Er ist das 8. von insgesamt 10 Kindern, also er hat 7 ältere Geschwister. MJs Mama Catherine kümmert sich damals um das höchstwahrscheinlich mit so vielen Kindern sehr lebhafte Haus. Sein Vater Joe Jackson ist Kranführer. Beide Eltern sind sehr musikalisch veranlagt. Catherine singt viel mit den Kindern, Joe hat damals schon eine eigene Band, in der er spielt. Die Familie schlägt sich in dieser Zeit so ein bisschen durchs Leben. Sie haben nicht viel Geld. In ihrem Haus gibt es nur 2 Schlafzimmer für die gesamte Familie. Doch trotz dieser harten Umstände gibt es eine Sache, die die Familie zusammenhält. Musik. Viele der Kinder zeigen schon früh eine Begabung, vor allem Michael. Vater Joe sieht darin eine große Chance. Er gründet die Band Jackson 5. Wie der Name sagt, sind es 5 der Jackson-Kinder, die in ihr Musik machen. Anfangs sind es die älteren Brüder Jackie, Tito und Jermaine. Dann werden sie erweitert durch Marlon und den jüngsten von ihnen, Michael. Papa Joe wird in dieser Zeit nicht nur zum Förderer der Band, er wird auch zu einer Figur, vor der die 5 eine große Angst entwickeln. Er geht sehr hart mit den 5 Kindern um, höchstwahrscheinlich aus Angst, dass sie scheitern könnten und weiter in Armut weiterleben müssen. Er wird zu einem sehr, sehr harten Manager der Band. Michael Jackson erinnert sich in einem Interview Jahrzehnte später an diese Zeit.
I didn't have it that hard.
Ich hatte es damals nicht so schwer.
'Cause he used me as the example.
Weil er hat mich als Beispiel benutzt.
It was like, do it like Michael.
Er sagte sowas wie, mach das wie Michael.
You know, and he practiced this with a belt in his hand.
Er hatte dabei seinen Gürtel in der Hand. Michael macht in diesem Interview klar, was passiert, wenn man den damaligen Erwartungen von Vater Joe nicht gerecht wird. Man muss mit Schlägen rechnen. Während der Zeit der Jackson 5 sticht Michael immer wieder heraus. Durch sein Talent wird er, obwohl er der jüngste der Geschwister ist, bereits im Alter von 5 Jahren schon der Leadsänger der Jackson 5. Und sie sollen so unglaublich erfolgreich werden. Songs wie ABC erobern große Teile des Landes. Bei einer Talentshow werden sie dann final entdeckt. Es kommt zu einem Plattenvertrag mit dem Label Motown und sie ziehen dafür von Indiana nach Los Angeles. Das Leben der Familie verändert sich schlagartig. Sie veröffentlichen sehr viel Musik, werden zu einer der erfolgreichsten Gruppen der frühen 70er Jahre. Und auch dem Label fällt damals schon ganz besonders das Talent von Michael auf. Seine Stimme war damals schon ungewöhnlich ausdrucksstark, wie wir hier hören können im Song I Want You Back. Auch durch diesen Track ist die Band mittlerweile weltweit bekannt. Und wo viel Erfolg ist, bringt das oft auch viel Schatten mit sich. Es kommt zu Streitigkeiten zwischen der Jackson-Familie und dem Label Motown. Die Band verlässt das Label daraufhin und unterschreibt bei einer neuen Plattenfirma namens Epic Records. Und hier beginnt Michael, viele eigene Songs zu schreiben und mehr die kreative Kontrolle zu übernehmen. Kapitel 2. Aus Jackson 5 wird Michael Jackson. MJ ist mittlerweile kein Kind mehr. Es ist das Jahr 1975. Michael ist jetzt 16 Jahre alt. Und bei Epic Records soll es jetzt so richtig mit seiner Solokarriere losgehen. Er fängt an, viele eigene Songs zu schreiben, beteiligt sich auch an anderen großen Produktionen und auch an Kinofilmen. Und so lernt er eine für seinen Erfolg sehr wichtige Person kennen. Quincy Jones. Jones ist damals schon ein sehr, sehr erfolgreicher Musikproduzent. Er komponiert Musik für zahlreiche Filme, wo er an einem Set Michael Jackson kennenlernt. Jones hat zu dieser Zeit schon mit sehr vielen Stars zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Frank Sinatra, Lionel Richie, Stevie Wonder oder Aretha Franklin. Als er Michael Jackson kennenlernt, erkennt er auch sofort sein Potenzial. Sie verbringen viel Zeit zusammen, arbeiten Tag und Nacht an MJs wichtigstem Soloalbum, das 1979 endlich erscheinen soll. Michael ist mittlerweile 20. Das Album trägt den Namen Off the Wall und verkauft sich weltweit, passend zu seinem Alter, direkt über 20 Millionen Mal. Dazu steigen 4 Songs davon direkt in die Top 10 der amerikanischen Billboard-Charts ein. Einer von den 4, der ebenfalls ein legendäres Intro hat, wir hören mal rein. Landet sogar auf Platz 1. Don't Stop Till You Get Enough ist Michaels erster internationaler Solosong auf der 1 als Erwachsener. Er gewinnt mit dem Track sogar einen Grammy Award für die beste männliche R&B-Gesangsdarbietung. Und ab hier befindet sich Michael Jacksons Karriere sowas von auf der Überholspur. Er rast von musikalischem Erfolg zu Erfolg und der absolute Höhepunkt soll 3 Jahre nach Off the Wall mit seinem zweiten Soloalbum folgen. Es ist wieder Quincy Jones, der lange mit ihm daran arbeitet. Die Fans warten jahrelang sehnsüchtig und im November 1982 erscheint es endlich. 9 Songs gewinnen 8 Grammy Awards. Ein Name: Thriller. Es ist das meistverkaufte Musikalbum in der Geschichte der Menschheit. Schätzungen nach soll es sich zwischen 65 und 110 Millionen Mal verkauft haben. Auf ihm sind legendäre Tracks wie Beat It, Thriller oder natürlich auch der Song, den wir ganz am Anfang gehört haben und der zu Moonwalk gehört, Billie Jean. Michael setzt neue Maßstäbe in der Musikwelt mit diesem Album. Es bleibt 37 Wochen lang auf Platz 1 der amerikanischen Albumcharts. Außerdem hat bis dato noch nie ein Künstler 8 Grammy Awards an einem Abend gewonnen. Auch was Musikvideos angeht, setzt MJ mit dem Album neue Maßstäbe. Allein das Video zu Thriller ist eigentlich kein Musikvideo, es ist ein Kurzfilm. Es geht ganze 14 Minuten. Michael verwandelt sich darin unter anderem in einen Zombie. In dieser Zeit performt Michael auch immer häufiger den Moonwalk. Er wird quasi nur mit ihm assoziiert. Ich habe euch mal ein Video von MJs Power Move als die 1 in die Shownotes gepackt. Bis heute ist übrigens unklar, wie Michael genau zum Moonwalk kam. Eine Geschichte behauptet, 3 Kids haben ihn mit eigenen Tanzbewegungen inspiriert. Es gibt aber auch die Theorie, dass Musiker und Tänzer der damaligen Breakdance-Szene in den USA als Inspiration gedient haben. So oder so, MJ verfeinert den Move immer weiter und macht ihn weltberühmt. Und wenn wir jetzt in der Metapher des Autos bleiben, das MJ mit dem Album Off the Wall Vollgas gegeben hat, dann ist er jetzt mit Thriller nicht mehr nur auf der Überholspur unterwegs, er hat sowas wie den Raketenantrieb aktiviert. Wenige Künstler in der Geschichte sollen jemals so kometenhaft aufsteigen wie er. Und wie so oft geht mit so unglaublich großem Erfolg nicht nur Positives einher. Kapitel 3: Gerüchte und ein Unfall. MJ ist nach dem gigantischen Erfolg seines Thriller-Albums noch lange nicht satt. Er arbeitet erneut 4 Jahre mit Quincy Jones an einem neuen Album, das 1987 erscheinen soll. Auch dieses Album wird natürlich sehnsüchtigst erwartet. Der Name? Bad. Darauf meine persönlichen beiden Lieblingssongs Dirty Diana und Smooth Criminal. Auch das Album Bad wird ein unglaublich riesiger Erfolg. Es kommt von den Verkaufszahlen zwar nicht ganz an Thriller ran, aber es stürmt auch wieder in Ländern wie den USA, Großbritannien, Deutschland und auf Platz 1. Und der Name Bad ist Programm. Michael will mit der neuen Musik seine härtere Seite zeigen, seine eigenständige, unabhängige. Das Album thematisiert viele Konflikte, die MJ damals hat. In seinem Song Leave Me Alone singt er, dass niemand ihn wirklich versteht. In einem Interview wird er darauf angesprochen. Er antwortet:
Yo, I say a lot of people misunderstand me.
Viele Menschen verstehen mich falsch,
it's 'cause they don't know me.
Weil sie mich nicht kennen. Michael bezieht sich dabei auf die Gerüchte, die man überall in der Presse über ihn liest. Vor allem, was sein Äußeres betrifft. Speziell in der Zeit rund um das Album Bad verändert sich sein Äußeres enorm. Ihr findet in den Shownotes als Foto 2 zwei Bilder von ihm, eins 84 und eins 86 aufgenommen. Seine Haut wird in kürzester Zeit sehr, sehr viel heller. Das führt zu Spekulationen. Medien behaupten, er benutzt ein aggressives Bleichmittel, um absichtlich weißer auszusehen. Ihm wird vorgeworfen, er will bewusst seine afroamerikanischen Wurzeln verbergen. MJ antwortet darauf mit Musik, äußert sich aber kaum medial zu den Gerüchten, was diese leider noch mehr befeuert. Erst viele, viele Jahre später verkündet er öffentlich, dass er an der Hautkrankheit Vitiligo leidet. Das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die Pigmentzellen der Haut zerstört werden. Es kommt zu weißen Flecken auf der Haut. Um das alles nicht nach außen als Schwäche zu zeigen, überschminkt Michael sich sehr hell. Die Krankheit macht ihm zu schaffen und es soll leider noch schlimmer werden. Einer seiner Hauptsponsoren ist damals Pepsi. Sie schließen den größten Künstlervertrag mit ihm ab, den es bis dato jemals gegeben hat. Für einen Werbespot des Getränkeherstellers soll Michael Billie Jean performen. Dabei werden um ihn herum Feuerwerk und Raketen gezündet. Alles läuft zunächst nach Plan, als ein Feuerwerkskörper versehentlich zu früh gezündet wird. Michael steht genau unter ihm. Er fängt am Kopf Feuer. Unter Adrenalin bemerkt er es zunächst nicht. Sicherheitsleute rennen auf die Bühne, löschen die Flammen. Doch Michael hat bereits Verbrennungen 2. und 3. Grades am Kopf davongetragen. Er kommt direkt in ein Krankenhaus, muss sich in der Zeit danach mehreren Hauttransplantationen unterziehen. Pepsi zahlt daraufhin MJ eine Entschädigung in Höhe von $1,5 Millionen. Dieser spendet den gesamten Betrag an das Krankenhaus, in dem er und seine Verbrennungen behandelt wurden. Er begründet seine Entscheidung später und sagt, Zitat, ich wollte aus dieser Tragödie etwas Gutes machen. Deshalb habe ich das Geld gespendet, um anderen Brandopfern zu helfen. Diese Aussage ist ein perfektes Beispiel für sein riesiges Herz. Leider zahlt er für diesen Unfall einen sehr hohen Preis. Er leidet unter chronischen Schmerzen an den betroffenen Brandstellen. Um diese aushalten zu können, beginnt er, starke Schmerzmittel einzunehmen. Viele Biografen und Experten sehen darin den Beginn eines fürchterlichen Teufelskreises. Kapitel 4: Tourneen und harte Vorwürfe. Obwohl Michael mit den Folgen des Unfalls zu kämpfen hat, kündigt er nach dem gigantischen Erfolg seiner 3 letzten Alben Off the Wall, Thriller und Bad seine erste Welttournee als Solokünstler an. Und die Fans können ihr Glück nicht fassen. Michael plant 132 Konzerte in 15 Ländern, darunter auch 5 Shows in Deutschland. Es ist für viele Fans die erste Chance, Michael Jackson live zu sehen. Vor Aufregung fallen während seiner Konzerte einige sogar in Ohnmacht. MJ liefert perfekt choreografierte Shows voller Energie, Bühnenbilder und Lichteffekte ab. Doch hinter dem kunstvollen Positivschein verbirgt sich ein immer labilerer Michael Jackson. Die Belastung der vielen Reisen, Standortwechsel und Shows machen sich beim King of Pop bemerkbar. Vor allem auch die Einsamkeit ist für ihn ein großes Problem. Schon bei dieser Tour muss er insgesamt 17 Konzerte absagen. Und es soll daraufhin auf seiner nächsten Tour noch schlimmer werden. Die Dangerous World Tour beginnt 1992 mit einer Show in München, damals eigentlich alles wie geplant. Auf der Tour bricht er sogar einen Rekord für die Ewigkeit. In Prag kommen 150.000 Fans. Es ist damit das größte jemals stattgefundene Solokonzert eines Künstlers. Doch der Mann, der da oben auf der Bühne steht, wirkt abseits des Scheinwerferlichts sehr brüchig. Immer wieder muss er Proben für die Shows abbrechen. Sein Körper kollabiert ab und an, er wird sogar ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte diagnostizieren eine akute Erschöpfung und dazu Dehydration, also einen Flüssigkeitsmangel im Körper. Michael setzt die Auftritte trotzdem fort, vor allem weil er seine Fans und sein Team nicht enttäuschen will. Doch es kommt zu immer schwerwiegenderen Schlagzeilen. Und leider nicht nur gesundheitlich. 1993 wird MJ beschuldigt, einen 13-jährigen Jungen missbraucht zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe vehement. Es kommt auch aus Mangel von Beweisen nie zu einer Anklage. Dennoch zahlt MJ 23 Millionen Dollar an die Familie, worin viele Medien damals eine Art Schuldeingeständnis sehen. Der Fall wirft außerdem Licht auf ein Grundstück, das Michael ein paar Jahre zuvor gekauft hat. Es ist ein riesiges Anwesen in Kalifornien. Michael Jackson lässt dort einen privaten Vergnügungspark bauen. Karussells, Achterbahnen, es gibt sogar einen ganzen Zoo mit Tieren wie Elefanten, Giraffen, Löwen und Affen. MJ nennt das Grundstück die Neverland Ranch, also das Nimmerland aus Peter Pan. Ein Ort, an dem man, Zitat, für immer Kind sein kann. In einem Interview wird der damals bereits 44-jährige MJ gefragt, ob er die Neverland Ranch hat, weil er nicht erwachsen werden will. Er antwortet,
No, I am Peter Pan.
Nein, ich bin Peter Pan. Immer wieder bringt Michael zum Ausdruck, wie gern er wieder ein Kind sein würde. Man merkt ihm regelrecht an, was ihm durch den Eintritt in das Showbusiness im Alter von 5 Jahren für Wunden zugefügt wurden, emotional. Um anderen Kindern exakt dieses Schicksal zu ersparen, also den Verlust der eigenen Kindheit, lädt Michael Jackson damals regelmäßig Kids aus ärmeren Verhältnissen auf die Ranch ein, um aus dem Alltag zu entfliehen. Man sieht, wie unglaublich glücklich es Michael macht, Kinder in einer gesunden, glücklichen Kindheit zu sehen. In einem Interview gibt er sogar an, dass sie mit ihm im Schlafzimmer übernachten. Er ergänzt danach zwar, dass es zu keinerlei Kontakt kommt, er sogar freiwillig auf dem Boden schläft. Es ist dennoch eine Aussage, die die Missbrauchsvorwürfe erneut aufflammen lässt. Michael wird in dieser Zeit zu einer tragischen Figur. Kapitel 5 – Das traurige Ende einer Ikone. Zunächst ist es sein grundgesundheitlicher Zustand, der sich weiter verschlechtert. Besonders die Dehydration macht ihm immer weiter zu schaffen. Michaels Körper verliert mehr Wasser, als er durch Trinken wieder zu sich führt. Das hat einerseits mit den vielen Proben und Auftritten zu tun, auf denen er viel schwitzt. Auf der anderen Seite sind es die vielen Medikamente, die er seit Jahren nimmt. Sie verschlimmern die Dehydration, weil sie selbst viel Flüssigkeit ziehen. Es sind nicht mehr nur noch Schmerzmittel, die MJ wegen seines Verbrennungsunfalls nimmt. Es kommen mittlerweile auch noch Beruhigungsmittel gegen Stress- und Angstzuständen dazu. Außerdem konsumiert er regelmäßig hohe Dosen an Schlaftabletten, um überhaupt einschlafen zu können. Immer häufiger bricht er daher zusammen und muss Auftritte absagen. Pepsi löst daraufhin 1993 auch wegen seiner Dehydrationskrankheit den Werbevertrag mit ihm auf. Coca-Cola reagiert daraufhin mit einem absolut geschmacklosen Werbespot, in dem die Marke mit dem Slogan wirbt Dehydrated, there's always Coke. Also übersetzt, bist du dehydriert? Dafür gibt's Cola. Michael versucht sich in der Zeit von seinen Problemen mit dem abzulenken, was er sein ganzes Leben so sehr geliebt hat, die Musik. Doch er kann an die Erfolge, die er mit Quincy Jones hatte, mit dem er nicht mehr zusammenarbeitet, bei weitem nicht mehr anknüpfen. Auch privat läuft es eher holprig. Er heiratet zwar in diesen Jahren Lisa Marie Presley, das ist die Tochter von Elvis Presley, doch die Ehe hält nicht mal 20 Monate. Dann die Scheidung. Noch im selben Jahr der Scheidung heiratet Michael erneut. Es ist eine Mitarbeiterin der Klinik, in der er damals wegen seiner Vitiligo-Erkrankung behandelt wird. Schnell bekommen sie auch 2 Kinder zusammen. Viele Experten sehen in den schnellen Hochzeiten einen Schrei nach Liebe. Doch leider hält auch die 2. Ehe nur 3 Jahre. Michael bekommt daraufhin noch ein 3. Kind, über das auch weltweit diskutiert werden soll. Nicht nur, weil die Mutter unbekannt ist, sondern weil er es 2002 in Berlin im 4. Stock aus dem Fenster des Adlon Hotels hält. Die Fans vor dem Hotel schreien, als sie das sehen. Michael entschuldigt sich im Nachhinein für die Aktion. Er wirkt in dieser Zeit aber irgendwie immer verwirrter. 2009 tritt er erneut vor die Kameras. In einer Pressekonferenz kündigt er neue Live-Auftritte an. Eine neue Tour mit dem Namen This Is It, also Das War's. Es soll seine große Abschiedstournee werden. Ursprünglich sind 10 Konzerte geplant. Diese verkaufen sich aber so schnell, dass die Tour auf 50 Shows erweitert wird. Auch die zusätzlichen Tickets sind innerhalb von Stunden ausverkauft. Schon bei der Pressekonferenz der Ankündigung drehen die Fans völlig durch. Michael, der sichtbar gerührt ist von diesem unglaublichen, ungebändigten, jahrzehntelangen Support, richtet zum Abschluss der Konferenz diese Worte an seine Fans.
I love you. I really do.
Ich liebe euch. Das tue ich wirklich.
You have to know that. I love you so much.
Ihr müsst wissen, dass ich euch so sehr liebe.
From the bottom of my heart.
Aus tiefstem Herzen.
And see you in July.
Ich sehe euch im Juli. Unter Applaus verlässt Michael Jackson die Bühne. Niemand ahnt, dass das sein letzter öffentlicher Auftritt war. Zu dem Treffen im Juli zwischen Michael und seinen Fans wird es leider nie kommen. Keine dieser Shows wird stattfinden. Denn nur 18 Tage vor dem geplanten Start verstirbt Michael Jackson. Er hinterlässt eine Welt in Trauer. Überall auf der Welt Fans in Tränen. Schätzungen nach wird seine Gedenkfeier von über 1 Milliarde Menschen live im Fernsehen verfolgt. Überlegt euch das mal. Etwa jeder 7. Mensch auf der Erde trauert damals um den Tod von Michael Jackson. Auch das ist ein Zeichen dafür, wie unglaublich viel Liebe dieser Mann in den Herzen der Menschen ausgelöst hat. Und das, obwohl er selbst in seinem Leben so viel leiden musste. Ruhe in Frieden, King of Pop. Zusammenfassung. Als 1958 ein kleiner Junge das Licht der Welt erblickt, ahnt noch niemand, wie sehr er dieselbige verändern wird. Trotz seiner 10 Geschwister sticht Michael von Beginn an heraus, vor allem wegen seines unglaublichen Talents für Gesang und Tanz. Bereits im Alter von 5 Jahren wird er zum Frontsänger der Familienband Jackson 5, die weltweite Erfolge feiern soll. Und Michael wird diese enormen Zahlen sogar noch übertrumpfen, und zwar als Solokünstler. Spätestens das Album Bad und der dazugehörige Moonwalk machen ihn für immer unsterblich. Leider löst der Erfolg auch unglaublich großen Druck in ihm aus. Sein körperlicher Zustand wird immer schlechter. Er baut sich auch daher ein kleines eigenes Paradies, die Neverland Ranch, um all dem öffentlichen Druck und seiner fehlenden Kindheit zu entfliehen. Trotz all seiner Probleme nimmt die Öffentlichkeit und vor allem seine Fans ihn immer als liebevollen, ruhigen Menschen wahr, der ganz viel Harmonie und Liebe in sich trägt. 2009 verstirbt Michael Jackson leider an einer Überdosis eines Narkosemittels. In einer Untersuchung im Nachhinein wird herausgefunden, dass sein Leibarzt Dr. Conrad Murray beim Verabreichen unter anderem dieses Medikaments zahlreiche Fehler begangen hat. Diese Vernachlässigung seiner ärztlichen Überwachungspflicht führt dazu, dass er wegen fahrlässiger Tötung zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt wird. Michael Jacksons Musik bleibt jedoch unsterblich und für immer in unseren Herzen. Freunde des Wissens, das Ende war hart. Ich selbst habe tatsächlich zu Michaels Musik tanzen gelernt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seine Kunst, die Interviews von ihm und seine ruhige, liebevolle Art, mit Menschen umzugehen, die berührt mich einfach jedes Mal immer wieder. Ich bin während der Recherche auch auf seine Trauerfeier gestoßen und die hat auch in mir das ein oder andere Tränchen ausgelöst. Ich habe sie euch mal als drittes in die Shownotes gepackt. So, und jetzt reißen wir uns alle hier mal wieder so ein bisschen zusammen und kommen zu euren Fragen zur letzten Folge rund um die WM 2014. Frage 1 kam von Toni. Wann war die erste WM und warum findet sie ausgerechnet alle 4 Jahre statt? Die erste Weltmeisterschaft gab es 1930 in Uruguay. Und wisst ihr, wer sie gewonnen hat? Das hat beispielsweise auch Linus gefragt. auch Uruguay. Ja, crazy. Einfach zu Hause die erste WM gewonnen. Eine WM findet übrigens einerseits deshalb alle 4 Jahre statt, weil man dem Vorbild der Olympischen Spiele folgen wollte, und andererseits, damit man einfach genug Zeit hat, solch ein großes Turnier sauber vorzubereiten. Frage 2 kommt von Lisa Müller und einem Account namens Pain. Gab es nicht einen Typen, der das 7:1 von Deutschland gegen Brasilien vorhergesagt hat? Und yes, auf den haben wahrscheinlich viele von euch schon in der letzten Folge gewartet. Bei einer Straßenumfrage in Münster kommt damals ein junger Mann kurz vor Anpfiff des Spiels aus einem Supermarkt und eine Reporterin spricht ihn an.
Glaubst du, dass wir die Brasilianer gleich schlagen?
Hallo, ja, ich denke doch, ne?
Mit wie viel?
Das wird ein knackiges 7:1 für uns.
Der hat das damals einfach vorhergesagt. Übrigens, Fun Fact dazu, hätte er damals 100 Euro auf ein 7:1 von Deutschland gegen Brasilien gewettet, hätte er daraus ungefähr 10.000 Euro gemacht. Die dritte und eigentlich letzte Frage haben wir so oft gelesen, und zwar wollten sehr viele wissen, von welchem Verein ich persönlich Fan bin. Und ich habe Angst, dass ihr jetzt aufhört, diesen Podcast zu hören, wenn ihr meine Antwort kennt. Es ist nämlich immer ein bisschen schwierig zuzugeben, weil viele diesen Verein hassen. Deswegen gebe ich nur einen Tipp. Es ist der deutsche Rekordmeister. Zoe ist übrigens auch so ein bisschen Fan dieser Mannschaft. Vielleicht macht es das besser, weil ich weiß, dass viele von euch meine Schwester mögen. So, und eine allerletzte Nachfrage wollen wir dann doch noch beantworten und damit auch das Versprechen vom Anfang der Folge einlösen. Viele von euch haben uns gebeten, kurz das Wahlergebnis zu erklären. Denn Deutschland hat gewählt. Alle Stimmen sind final ausgezählt. Und folgende Dinge kann man jetzt festhalten. Die CDU-CSU ist die stärkste Partei geworden. Daher wird Friedrich Merz sehr sicher unser neuer Bundeskanzler werden. Ansonsten sind klare Gewinner die AfD und die Linke. Beide können großen Stimmenzuwachs verzeichnen. Die FDP und vor allem das BSW sind extrem knapp an der 5%-Hürde gescheitert und werden nicht in den Bundestag einziehen. Es gibt daher auch etwas vereinfachte Koalitionsgespräche, die jetzt aktuell in diesem Zeitraum stattfinden. Also es wird herausgefunden, wer mit wem regieren wird. Das mit Abstand wahrscheinlichste Szenario ist erneut die sogenannte Große Koalition, auch GroKo genannt, bestehend aus CDU-CSU und der SPD. Es gibt übrigens kein fixes Datum, an dem die neue Regierung übernehmen wird. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie lange die Gespräche der Parteien miteinander dauern. Man muss ja Kompromisse finden über die wichtigsten Themen und auch die Besetzung der verschiedenen Ministerien klären. So, und jetzt habe ich jedoch kurz vor Ende einen ganz besonderen Gruß, den ich ausrichten möchte. Und normalerweise grüßen wir euch ja nicht einfach nur so. Das machen wir, wenn ihr gute Fragen stellt, dann kommt ihr auch in den Podcast. Aber Grüße gehen raus an Johanna Weber, weil die hat einfach in der Schule eine Präsentation über unseren Podcast hier gehalten. Sie hat mir dann einfach auch so richtig süß die Präsentation und das Werbeplakat mitgeschickt. Das fand ich großartig. Also an der Stelle ganz liebe Grüße an Johanna und an die ganze Klasse, die scheinbar alle den Podcast hören. Freut mich sehr. So, jetzt aber Johnny over and out. Das Thema für die nächste Woche wissen wir übrigens auch schon. Und zwar reisen wir sehr weit zurück in die Welt der Dinosaurier. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Zoe auch. Wir hören uns also nächsten Sonntag wieder um 23.59 Uhr. Ganz, ganz, ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen. Ihr wisst schon.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Ah, ich habe gelogen. Hier bin ich nochmal ganz kurz, weil ich habe wieder eine Podcast-Empfehlung für euch. Frage: Was haben 01099, Stachel, Lucas White oder der dunkle Parabelritter gemeinsam? Eine Sache, die wahrscheinlich vielen nicht klar ist. Egal ob Musiker, Influencerin oder YouTuber. Sie alle sind in Ostdeutschland groß geworden. Und sie erzählen Stories aus ihrer Jugend im Podcast OKF, Ortskontrollfahrt. Hier geht es nämlich um die Fragen, wie ist es heute im Osten aufzuwachsen? Und ist Ostdeutschland wirklich so Lostdeutschland? Stachel erzählt zum Beispiel von der Influencer-Fahrschule in Gera, 01099 von gefährlichen Kettenkarussells in Dresden oder der dunkle Parabelritter verrät, wie er auf einem Mittelalterfest mal eine Schlägerei mit Faschos verhindert hat. Bei OKF Ortskontrollfahrt hört ihr Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof. Immer donnerstags. In der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.